Samanta Chakavale Suatra Gachanto Devata Sadhammang Munira Sasa Sunanto Sagamokada Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, vielleicht am Anfang vom Vortrag noch mal eine kurze Wiederholung, was wir bis jetzt so gemacht haben. So, ja, ich denke, ganz günstig da auch ein bisschen den roten Faden, den wir da haben, noch mal deutlich zu machen. Ja, wir haben angefangen mit den vier edlen Wahrheiten. Ich denke, wir haben ein gewisses Verständnis entfaltet. Wir haben vielleicht die Weisheit der vier edlen Wahrheiten verstanden und vielleicht auch können wir ja vielleicht auch die vier edlen Wahrheiten immer wieder auch in unserem Erleben erkennen. Das ist ja auch was ganz Wichtiges, dass man das nicht nur als Kopfgeschichte zur Verfügung hat, sondern dass das natürlich auch immer wieder in das eigene Erleben übergeht. Und ja, und aus diesem erkannten Erleben, wie Ayakema so schön ausgedrückt hat, aus dem erkannten Erleben Weisheit entsteht. Ja. Solange es nur Wissen ist, ist auch nicht schlecht, aber wirklich an Tiefe gewinnt das natürlich nur, wenn wir es dann auch auf unser Erleben auch anwenden und im Erleben auch erkennen. Ja, ich denke, es ist deutlich geworden, dass wir da zwei Möglichkeiten haben mit den vier edlen Wahrheiten, die uns da aufgezeigt werden, dass wir einmal die Möglichkeit haben, tatsächlich ins Leid zu gehen und einmal die Möglichkeit haben, in die Leidfreiheit zu gehen. Und ich denke, dass auch deutlich geworden ist, dass wir diejenigen sind, die die Wahl treffen. Und zwar jeden Augenblick. Es ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das auch verstehen und wissen, dass wir jeden Augenblick die Wahl haben, in was für eine Richtung gehe ich. Gehe ich mehr in die ich-bezogene Richtung, sodass ich mein Ich wieder stabilisiere, aufbaue, unterstütze, festige, oder gehe ich mehr in die, könnte man sagen, selbstlose Richtung, in die ichlose Richtung. Das ist die Wahl, die wir jeden Augenblick haben und die wir auch jeden Augenblick treffen. Auch wenn es uns nicht bewusst ist, treffen wir eine Wahl, und oft ist die Wahl natürlich, wenn sie unbewusst ist, uns auch weiterhin ein bisschen in dem Unbewussten, in dem vernebelten, nicht wissenden Zustand auch zu halten oder in der Ich-Bezogenheit zu halten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich diese vier edlen Wahrheiten immer wieder bewusst macht und dass wir die immer wieder neu beleben und immer wieder neu verstehen und in unser Erleben eben integrieren. Aus diesem Verstehen heraus entsteht dann logischerweise, möchte man fast sagen, eine neue Ausrichtung, eine heilsame Ausrichtung. Wir werden, wenn wir es verstanden haben, uns logischerweise für das Heile entscheiden. Also so hofft man. Oder ist jemand da, der, wenn er die Wahl hat, wenn er die Wahl hat, sich trotzdem für das Unheilsame entscheidet, ja, tatsächlich, manchmal ist es so, wir wissen es manchmal besser und trotzdem irgendwie entscheiden wir uns für das Opferdasein und für das alte Bewusstsein und für die alte Furche und tauchen dann ein und sagen dann, ich habe keine Energie, da rauszukommen und in der Grube, und dann verbleiben wir in der Grube und Ja, und lassen es uns irgendwie gut gehen und in unserem Selbstmitleid und ja, haben dann auch wieder irgendwie eine Art von Selbstbestätigung, bis wir es dann merken, Mensch, jetzt bist du wieder da drin gelandet und das weißt du genau, dass da nicht gut tut, aber irgendwie scheint manchmal die Kraft nicht auszureichen, sich da rauszuwursteln. Nee. Wilhelm Busch hat das einmal ganz schön formuliert, ich muss einmal schauen, dass ich dieses Gedicht wieder finde. Er hat es so ähnlich formuliert, so nach oben muss man sich bemühen und nach unten geht es von alleine. Also so, er hat es dann so irgendwie ausgedrückt, dem Teufel fällt es von selber zu. Da hat er über die Tugend gesprochen, also tugendhaft muss man sich bemühen. Und ja, und wenn man sofort, wenn man mit dem Bemühen nachlässt, dann rutscht es wieder nach unten ab. Gell? So, ja, und das, ich denke, das kennen wir alle ganz gut. Wenn man dann wieder so in den Alltagsstrudel dann gefangen ist und da ja der Kurs vielleicht auch schon wieder ein paar Wochen, ein paar Monate her ist und ja irgendwie auch niemand da ist, mit dem man sich austauschen kann. Auf einmal kommt man wieder in so das alte Fahrwasser rein und bis man schaut, ist dann wieder so die alten Gewohnheiten, die uns dann ja, übermannen, über Frauen. Und ja, und dann, wenn dann das Dukkha wieder so stark wird, dann erinnert man sich auch, ich glaube, ich muss wieder einen Meditationskurs machen. Ja, idealerweise, wenn wir die vier edlen Wahrheiten verstanden haben, richten wir uns neu aus, richten uns auf das Heilsame aus. Vor allem auch mit unseren Gedanken, das ist auch die rechte Gesinnung, wird auch auf dem achtfachen Pfad, wird es genannt, die rechte Gesinnung, die rechte Ausrichtung, die vor allem in unserer Gedanken stattfindet, auch wichtig, dass wir vor allem mit unseren Gedanken Karma machen, das Stärkste. Wir haben drei Tore, mit denen wir Karma machen, mit unseren Gedanken, mit unseren Worten und mit unseren Handlungen. Das Stärkste Karma ist natürlich, sind unsere Handlungen. Es ist ein Unterschied, ob man denkt, ich könnte dich umbringen, oder ob man es tatsächlich macht. Das ist ziemlich klar. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal, wie wichtig die Absichten auch sind. Da gibt es so ein schönes Beispiel, dass ein Chirurg, der jemanden operiert und dann mit dem Messer den aufschneidet und sozusagen die Operation vollzieht. Ja, und der Patient stirbt. Die Absicht ist eigentlich eine gute, eine edle Absicht. Er möchte den Menschen natürlich helfen und er möchte ihn heilen und Operation soll gut verlaufen. Und trotzdem, der Mensch kann sterben. Ja, ein Mörder nimmt auch ein Messer, schneidet auch einen Menschen auf und da ist die Absicht natürlich eine ganz andere. Also das ist ein Beispiel, wo man das sehr gut erkennen kann, ist, dass es letztendlich auf die Absicht auch drauf ankommt, die unser Karma auch ausmacht. Das häufigste Karma ist durch unsere Gedanken, weil wir ja ständig auch am Denken sind, und da auch die Grundlage geschaffen wird für unser Sprechen und für unser Handeln. Alles fängt bei unseren Gedanken an. Drum so der Buddha, passt auf eure Gedanken auf. Sie werden sich in Worte und Handlungen manifestieren und Handlungen werden zu Gewohnheiten. Ja, und Gewohnheiten machen letztendlich dann unseren Charakter auch aus. Also drum passt auf die Gedanken auf. Und klar, manchmal scheint es total gerechtfertigt zu sein, dass wir negative Gedanken haben, dass wir ärgerliche, wuterfüllte Gedanken haben. Natürlich, es gibt allen Anlass auch in der Welt, ärgerlich zu sein, frustriert zu sein, hoffnungslos zu sein, ablehnend zu sein, widerspenstig zu sein und, und. Und gleichzeitig sich immer wieder bewusst machen, dass wir weder uns selber was Gutes damit tun, wenn wir so eine Saat sehen, noch einen guten Beitrag zum Wohle der Menschheit und zum Wohle der Wesen leisten. Also negative Samen haben immer als Frucht eine negative Frucht. Wie du siehst, wirst du ernten. Es kann nicht anders sein. Wir können nicht erwarten, dass wir, ja, wenn wir, sagen wir, Tomatensamen sehen, dass dann mehr Kürbisse da rauskommen. Oder was auch immer man da verwenden will. Wie du siehst, wirst du ernten. Also dass das klar ist. Und dass das nicht nur in Bezug auf uns selber gilt. Also wenn wir uns selber was Gutes tun wollen, dann aussteigen aus diesen scheinbar berechtigten negativen Gedanken. Es gibt keine berechtigten negativen Gedanken, es gibt Ursache und Wirkung und es gibt eine Frucht von unseren Saaten. Ja. Drum, so gut es uns möglich ist, immer wieder aussteigen aus den ersten beiden edlen Wahrheiten und uns reinbegeben auf den achtfachen Pfad, der uns rausführt aus diesen alten destruktiven Gedankenmustern und Verhaltensweisen und Handlungen letztendlich auch. Ja, das ist eine neue Ausrichtung, eine heilsame Ausrichtung, die wir da einüben können und die wird sich dann auch weiter manifestieren in unserem neuen Austausch, in unserem neuen Kontakt gehen, in unserer neuen, vielleicht auch neuen Kommunikation. Ja. Gegründet eben in der neuen Ausrichtung, neues in Kontakt gehen, ein neuer Austausch, von dem ich gestern gesprochen habe, wo wir sowohl mit uns selbst in einen neuen heilsamen Kontakt gehen können, als auch natürlich mit unseren Mitmenschen in einen heilsamen Kontakt gehen können, als auch mit der Rest der Schöpfung in einen heilsamen Kontakt gehen können. Auch da nochmal zu schauen, wie begrenzt oft unser Austausch ist, unsere Kommunikation ist, wie eng wir da auch oft sind und wie wir oft auch in gewohnte Bahnen uns verlieren. Und da eben auch neue Wege beschreiten, neue Arten des Austausches versuchen. Ja, gerade auch, ich möchte euch da auch sehr inspirieren, weil es gerade auch so ein großes Herzensanliegen von uns selbst ist, auch mit der Natur in einen neuen Austausch zu gehen und nicht immer denken, wir sind da getrennt davon. Klar, ich denke, alle von uns gehen gerne in die Natur und genießen es, auch in der Natur zu sein. Und gleichzeitig ist schon auch immer ein Verhalten in der Natur vorzufinden, wo ich halt durch die Natur durchgehe oder mich in der Natur befinde, aber nicht in diesen tiefen Kontakt mit der Natur gehe. Und da können wir alle nochmal neu uns ausrichten, neu üben, dass wir tatsächlich mal den Mut auch aufbringen. Vielleicht erst einmal allein, dass uns gar niemand beobachtet und sieht, wenn wir einen Baum umarmen. Wobei ja auch inzwischen das gar nicht mehr so abwegig ist. Sogar unser Ministerpräsident hat ja auch schon Bäume umarmt. Ich habe es zwar selber gar nicht so mitbekommen, habe es dann im Nachhinein irgendwie so davon gehört, dass der Markus Söder jetzt auch Bäume umarmt, hat sich dann aber, glaube ich, auch wieder ein bisschen distanziert davon. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo er dann nochmal deutlich machen wollte, dass er nicht mit den Grünen koalieren will, sondern mit einer anderen konservativen Partei. Naja, auf alle Fälle hat es auch einmal gewagt. Also wenn es der sich traut, dann können wir es uns auch trauen. Und wie gesagt, wir können ja am Anfang einmal ein bisschen für uns anfangen und uns da auch inspiriert vielleicht jetzt durch das Erleben, was ihr mit der Tanja jetzt in der Natur auch mitbekommt, da auch inspiriert davon, vielleicht auch zu Hause weiter üben und zu schauen, wie geht es mir damit, wenn ich einen Wald mal ganz anders betrete, wenn ich mit dem Wald in einen anderen Kontakt bin. Und da fällt mir immer die Geschichte ein, wo ich mit der Rita Paulus, auch eine Dharma-Lehrerin, mal einen Kurs gegeben habe im Domizilium, das ist in der Nähe von München, und tolles Projekt, wo ein Kurshaus auch ist, aber gleichzeitig auch ein Hospiz ist und das so miteinander auch am Wirken ist. Ja, und wir hatten dann auch vor, auch in die Natur zu gehen, und ich habe sie gebeten, weil sie ja in München wohnt, habe ich sie gebeten, du fahr da mal hin und schau dir die Natur auch einmal an. Und was wir da machen können, und sie hat es gemacht und wir haben dann anschließend miteinander telefoniert und sie hat dann gesagt, du, ich muss das sagen, du, das gibt da nicht viel her. Also so, das war so ihre Aussage, das gibt nicht viel her. Also die Natur, die da um das Domizilium, um das Projekt herum ist, das gibt nicht viel her. Naja, das wurde dann natürlich das geflügelte Wort in dem Kurs, dass wir dann angefangen haben, am Anfang in diese Natur zu gehen, die nicht viel hergibt. Naja, das kann man sich ja vorstellen, wenn man mit dieser Haltung in einen Wald reingeht, ja, der gibt nicht viel her. Natürlich gibt der dann nicht viel her. Wenn wir verschlossen sind und hoppla, jetzt kommen wir und ja, du gibst eh nicht viel her und wir sind die Krone der Schöpfung, so ungefähr, und wir schauen jetzt mal, was da zum Holen ist. Ja. Also so diese Haltung und mal schauen, vielleicht entdeckt man doch das ein oder andere, was du hergibst. Also ein schönes Beispiel, wie wir normal ticken. Ja, der Wald, der gibt nicht viel her. Ja. Und wir haben das natürlich dann im Laufe des Kurses, hat sich das mehr und mehr verändert und wir haben natürlich die Einstellung auch total verändert und haben angefangen, wirklich auch dem Wald auch mit Wertschätzung, mit Anerkennung und mit Dankbarkeit auch zu begegnen. Wir haben immer am Anfang, wenn wir den Wald beschritten haben, auch gefragt, ob wir da auch willkommen sind, ob wir den Wald auch betreten können und nicht, hoppla, jetzt komme ich und jetzt umarme ich dich. So, wie geht es uns damit, wenn jetzt halt jemand auf uns zukommt und tschack, also so, wenn wir jetzt im Wald reingehen und Bäume umarmen, tschack. Also ist uns auch nicht so angenehm, wenn da irgendjemand daherkommt und vielleicht auch so, wer ist denn das, was macht der da? Also da ganz einfach mit mehr Achtung, mit mehr Respekt, mit mehr Achtsamkeit, mit mehr Wertschätzung auch da in diese Begegnung gehen, in diesen Austausch gehen. Und wenn wir mit dieser Haltung in den Austausch gehen, dann können wir, denke ich, alle feststellen, dass dann der Wald, der Baum anfängt, sich in seiner ganzen Schönheit auch zu zeigen und zu öffnen und sich auch zu verschenken. Und wenn wir so hingehen, uns selber öffnen und verschenken, und dann findet eben dieser wunderbare Austausch statt, wo dann eben eine, vielleicht sogar könnte man sagen, eine heilige Kommunion stattfindet. Was ist denn eine heilige Kommunion? Was ist denn das? Ja, ein Austausch, wo man sich total verschenkt, wo man sich total hingibt und dadurch eine Wandlung geschieht. Das ist ja das auch, was in der Messe, in der katholischen Kirche, ich kann mich da schon noch erinnern, früher war das ja das zentrale Element einer Messe, war ja die Wandlung. Ja, und ich habe es damals nicht wirklich verstanden und es war eigentlich immer ein bisschen langweilig, immer das Gleiche und dann diese Worte, war halt so. Und später habe ich mir dann einmal die Worte so genauer angehört und dann habe ich verstanden, was da eigentlich passiert. Und das ist ja ein ganz, ganz tiefgehendes Ritual, das da stattfindet, wo die meisten Menschen aber gar nicht mehr wissen, was dieses Ritual eigentlich ausdrücken soll. Man richtet sich auf dieses personifizierte heile Energiefeld Jesus aus, ja? Und nimmt dann in diesem Ritual dann diesen Leib und dieses Blut von ihm im eigenen Körper auf und verbindet sich damit und gibt sich ganz, ganz diesem heilen Energiefeld hin. Und indem wir uns vollkommen diesem heilen Energiefeld hingeben, findet eine Wandlung in unserem Bewusstsein statt und wir werden auch etwas heiler, vielleicht auch ganz heil, wenn wir uns komplett hingeben. Das ist auch eine ganz schöne Möglichkeit, in einen neuen Austausch zu kommen, ja, was in der Yoga-Tradition Bhakti-Yoga genannt wird, in der christlichen Tradition wird es Liebesmystik genannt, ja, wo vor allem die Nonnen im Mittelalter so praktiziert haben. Jesus war ja der Bräutigam und sie haben sich dem Bräutigam vollkommen hingegeben und haben dadurch natürlich ein tiefes Erleben der Einheit und des Heilseins erlebt. Ja, vielleicht auch das sich merken und nochmal neu verstehen, diese heilige Kommunion, die wir aber mit der ganzen Schöpfung letztendlich eingehen können. Natürlich fällt es leichter mit an heilen Plätzen, an heiligen Plätzen, an Kultplätzen, an Kraftplätzen, diesen Prozess zu durchlaufen. Aber letztendlich ist es auch möglich in einem Wald, der vielleicht nicht auf den ersten Blick nicht so viel hergibt. Ja, das mündet jetzt in den nächsten Schritt, das rechte Handeln, was vom Buddha auf dem achtfachen Pfad mit der Sila-Praxis bezeichnet wurde. Ja, wenn wir das alles verstanden haben, wenn die Ausrichtung neu kreiert wurde, dann wird das logischerweise auch unser Handeln, unser Tun beeinflussen, unser Machen. Ja. Und wir werden versuchen, eine neue Art des Handelns auch zu verwirklichen oder in unser Leben zu bringen. Ein Handeln, das vom Buddha angewiesen wurde, das auf 5 Grundlagen manifestiert ist. Und diese 5 Grundlagen, auf die unser Handeln dann aufgebaut sein kann, das sind Orientierungshilfen, werden normalerweise mit den 5 Tugendregeln übersetzt. Es ist die Sila-Praxis. Sila bedeutet eigentlich, im Einklang mit dem Leben zu sein. Nicht gegen das Leben zu sein, nicht gegen das Leben anzugehen, nicht gegen das Leben zu handeln, sondern im Einklang mit dem Leben zu sein. Dafür ist es dann wieder notwendig, dass wir innere Lauschen, dieses innere Hören auch in unserer Kommunikation, in unserer Kommunion auch entwickeln, dass wir, so wie ich es heute angeleitet habe in der Meditation, dass wir dem Leben auch zuhören, dass wir dem Leben lauschen, dass wir den gegenwärtigen Moment auch wahrnehmen und uns öffnen für den gegenwärtigen Moment. Was möchte uns der gegenwärtige Moment sagen? Was möchte uns das Leben mitteilen? Und da, wenn wir dann das alles verstanden haben und Vertrauen auch da ist und Weisheit und Vertrauen, das geht ja dann Hand in Hand. Das ist ja das Schöne, das ist ein Paar, das vom Buddha auch immer wieder erwähnt wurde, Weisheit und Vertrauen. Diese beiden Qualitäten, die gehen Hand in Hand. Da gibt es dieses schöne Gleichnis, dass Weisheit ist mit ganz, ganz klaren Augen und erkennt alles ganz genau, aber hat vielleicht nicht so diese körperliche Kraft. Und Vertrauen, das hat eine ganz große körperliche Kraft. Das wird verglichen mit einem Riesen, der Berge versetzen kann. Glaube versetzt Berge. Aber der Glaube braucht eben Weisheit auch, dass er weiß, was für Berge er wohin versetzen kann und soll, sodass er nicht die Berge an dem falschen Ort setzt, dass sie uns dann wieder im Weg stehen. Und dann sagt die Weisheit, der Riese sagt zu dem Zwerg, der aber ganz klare Augen hat, sagt zu dem Zwerg, komm auf meine Schultern, zusammen werden wir sehr weit kommen. Das ist, denke ich, ein schönes Bild, das wir uns merken können. Komm auf meine Schultern, zusammen werden wir sehr weit kommen. Vertrauen und Weisheit gehen Hand in Hand. Ja, wir beschreiten jetzt den Weg des Handelns, des rechten Handelns, des rechten Tuns, den Weg von Sila, in Einklang mit dem Leben zu sein. Und ja, da wünsche ich mir manchmal, wenn wir das sozusagen der Welt vermitteln könnte, wenn das die Welt befolgen würde, dann wird die Welt tatsächlich ein friedlicher Ort werden, dann würde die Welt tatsächlich, wie wir sie kennen, zu einem Paradies werden und wir müssten keine Angst mehr haben, wir müssten keine Furcht mehr haben, wir könnten furchtfrei, angstfrei in einer paradiesischen Welt leben. Es ist möglich. Und anfangen tut's immer wieder bei uns selbst. Und ich möchte euch da heute eine Lehrrede vorlesen, wo der Buddha diese 5 Tugendregeln nochmal anders formuliert hat. Und ich finde es eben so schön, dass er da nochmal eine andere Formulierung, nicht diese Tugendregeln, das hört sich ja manchmal ein bisschen eng an. Und wir tun uns ja auch, die meisten von uns tun uns auch ein bisschen schwer, wenn es zu reguliert wird. Ich habe früher immer das Wort verwendet, die 5 Übungsempfehlungen. Also Übungsempfehlungen hört sich auch schon ein bisschen anders an wie Tugendregeln oder manchmal in der alten Sprache wurde es noch die Sittlichkeit genannt und dann, wenn man das Wort Sittlichkeit verwendet, dann wird es richtig eng. Und da eben dieses Wort Sila nochmal neu zu hören und zu spüren und Sila ist eine ganz, ganz lichte Kraft. Fühlt sich ganz anders an wie Sittlichkeit. Sittlichkeit ist, boah, also so diese lichte Kraft, die in den 5 Übungsempfehlungen enthalten ist, die mehr zu spüren und sich darauf auszurichten, diese Ja, diese fünf großen Gaben. Und da gibt es eine... Da gibt es eine Lehrrede in der angereihten Sammlung. Das ist eine der Sammlungen, wo die Lehrreden des Buddha eben zusammengetragen wurden. Und in der angereihten Sammlung, da geht es darum, um Dinge, die mit 1 zu tun haben, mit 2 zu tun haben, mit 3 zu tun haben, mit 4 zu tun haben. Und hier ist es das Achterbuch, da geht es um die 8 Ströme des Verdienstes. Und da heißt es, und ich lese das jetzt mal vor, sodass ihr auch einmal so ein bisschen die Worte vom Buddha auch mitbekommt und ja, da auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen könnt, was der Buddha auch, was er für eine Sprache verwendet hat, wie er das mitgeteilt hat und wie er sich ausgedrückt hat. Und interessanterweise, natürlich ist es über die Jahrhunderte immer wieder weiter überliefert worden, übersetzt worden und so. Jeder Übersetzer hat nochmal eigene Worte gewählt und klar ist dann natürlich das eigene Verständnis auch reingekommen. Und trotzdem ist es erstaunlich, dass diese Sprache, die der Buddha vor 2500 Jahren gewählt hat, dass man die heute immer noch verstehen kann und immer noch hören kann und die uns immer noch zugänglich ist. Also das ist ja, man wird dann vielleicht denken, Mensch, das kann man heute auf die heutige Zeit gar nicht übertragen, aber wir können es immer noch gut verstehen. Ja. 8 Ströme des Verdienstes, Ströme des Heilsamen gibt es, ihr Übenden, segensbringende, himmlische, glückerzeugende, himmelwärtsleitende, die zum erwünschten, erfreulichen, angenehmen führen, zu Heil und Segen. Welche 8? Da hat ihr Übenden der edle Jünger, die edle Jüngerin zum Erleuchteten seine Zuflucht genommen. Das, ihr Übenden, ist der erste Strom des Verdienstes, ein Strom des Heilsamen, des Segens, der segensbringend ist, himmlisch, glückerzeugend, himmelwärtsleitend, der zu erwünschten, erfreulichen, angenehmen, zu Heil und Segen führt. Ferner hat der edle Jünger, die edle Jüngerin, zur Lehre, zum Damas, seine ihre Zuflucht genommen. Das, ihr Übenden, ist der zweite Strom des Verdienstes. Und ferner hat der edle Jünger, die edle Jüngerin, zur Sangha, zur Gemeinschaft, seine Zuflucht, ihre Zuflucht genommen. Das, ihr Übenden, ist der dritte Strom des Verdienstes. Also da haben wir auch schon davon gesprochen, die Zufluchtnahme zum dreifachen Juwel, zu Buddha Dhamma Sangha. Und da haben wir ja auch schon das Mantra dazu gehört. Und heute Nachmittag werden wir noch mehr weiteres Mantra hören, wo die Zufluchtsformel und die Ehrerbietung für den Buddha noch mal auf eine sehr, sehr ja, schöne Art und Weise, einer sehr dynamischen Art und Weise zum Ausdruck kommt. Ein Mantra, das von Charlie Pilz vertont wurde. Und das war so das erste Mantra, das er selber auch so gesungen hat. Und er hat mich dann auch immer, wir sind ja sehr gut befreundet, hat mich dann gefragt, du meinst, dass ich das dann auch einmal in einem Kurs auch spielen kann? Und ich habe ihn da immer unterstützt, klar kannst du das machen. Das ist so, so kraftvoll, das ist so unterstützend und so erzeugt so eine tolle Energie auch. Er hat das Blues-Melodie vertont. Blues ist natürlich, hat mit dem Herzschlag zu tun, ist mit dem Leben, hat es zu tun, mit der Herzschlagenergie. Genauso wie die Indigenen ja auch, diese mit dem Trommeln sind ja auch mit der Herzschlagenergie verbunden. Und das ist ja auch, deswegen liebe ich ja auch den Blues so sehr, weil das eben auch mit dem Herzschlag auch zu tun hat. Und natürlich auch die mit dem Ausdrücken von Dukkha ja auch zu tun hat und mit dem Verstehen von Dukkha zu tun hat und diesen Schmerz ja auch in die Welt zu bringen und auszudrücken. Und ja, das ist der Blues. Ja. Und da finde ich es auch genial, Blues mit einem buddhistischen Mantra zu verbinden. Ja, ja, und dann geht es weiter und das ist das, auf was ich eigentlich zu sprechen kommen möchte heute. Es gibt da, ihr Übenden, 5 Gaben, große Gaben, bekannt als ursprüngliche, bekannt als althergebrachte, als altüberlieferte, altbewährte, unbeeinträchtigt in ihrer Geltung jetzt wie früher, die nicht beeinträchtigt sind und unbeeinträchtigt bleiben werden, ungetadelt von einsichtigen Asketen und Priestern. Welche sind diese fünf? Da verwirft der edle Jünger die edle Jüngerin das Töten, steht ab vom Töten. Dadurch aber, dass er oder sie vom Töten absteht, gewährt er unermesslich vielen Wesen die Gabe der Furchtfreiheit, der Freiheit der Feindschaft und Bedrückung. Indem er aber unermesslich vielen Wesen die Gabe der Furchtfreiheit gibt, der Freiheit von Feindschaft und Bedrückung, wird ihm selber Freiheit von Furcht, Feindschaft und Bedrückung zuteil. Das hier üben denn ist die erste Gabe, eine große Gabe, bekannt als ursprünglich. Und dann jetzt wieder der ganze Refrain. Ja. Ich finde das genial, also dass diese Gesetzmäßigkeit und auch diese Ausdrucksweise, diese Wortwahl, die Buddha da verwendet hat, eine ursprüngliche, althergebrachte, immer gültig, jetzt wie früher. Ja. Und das ist diese Gabe, wo alles wieder, die ganze spirituelle Wege wieder zum Ausdruck kommt, dass dieses Geben, dieses Loslassen, dieses Hergeben, dieses Vergeben, dieses Hingeben, dieses Aufgeben, dass das da wieder so schön zum Ausdruck kommt. Und indem wir abstehen vom Töten, abstehen, Lebewesen zu verletzen, haben wir natürlich eine Ausstrahlung, dass Menschen oder auch andere Wesen um uns in einen Zustand der Angstfreiheit kommen können. Ja. Wir merken sofort, von dem geht keine Angst aus. Manchmal ganz interessant auch zu beobachten, hatten wir auch in einem Gespräch, wo auch von jemandem berichtet wurde, ja, mit Hunden, wo eben ein Hund immer ja, so ein bisschen sich nicht so benommen hat. Aber wenn man so einem Tier mit Angstfreiheit begegnet, mit ohne Widerstand, ohne Ablehnung, sondern mit einer liebevollen, wertschätzenden, offenen Haltung begegnet, dann kommt es auf einen zurück. Ja. Das ist ganz einfach eine Gesetzmäßigkeit. Auch in dem Wald, da gibt es auch so einen schönen Spruch in einem Buch, das wir beide sehr gern mögen, aber wo sozusagen fast ein bisschen deine Bibel ist, das Taguari von einem wunderbares Buch über eine Ausbildung, die ein Schamane in Kolumbien durchläuft. Und dieses Buch geht über diese 8 Jahre, die dieser junge Kerl da bei einem indigenen Volk durchläuft. Und ein Teil dieser Ausbildung ist natürlich, hat auch mit den Wäldern zu tun, mit den Bäumen zu tun. Und da ist der Ausspruch, dass wenn wir einen Wald beschreiten, der Wald uns immer selber spiegelt, dass wir uns immer in einem Wald auch selber begegnen. Ist auch eine ganz schöne Möglichkeit, auch einen Wald zu betreten. Was erlebe ich da im Wald? Wie erlebe ich den Wald? Und dass wir uns immer nur wieder selber begegnen. Genauso wie es natürlich auch mit Tieren ist, wie es mit anderen Menschen ist. Wir begegnen immer wieder nur uns selbst. Wie ich sehe, so werde ich ernten. Wie ich ausstrahle, das kommt auf mich zurück. Wie ich in den Wald hineinrufe, das empfange ich. Es ist das Naturgesetz. Und deswegen ist es so wichtig, sich das bewusst zu machen. Gleichzeitig sagt der Buddha da auch, wir sind Übende. An anderer Stelle formuliert er so, ich will mich darin üben, keine Lebewesen zu töten und zu verletzen. Ich will mich darin üben. Also sich auch bewusst zu machen. Das ist ein Übungsweg. Und nicht jetzt denken, jetzt versuche ich mal vollkommen angstfrei zu sein und ohne Widerstand zu sein, jetzt versuche ich mal so auf den Hund zuzugehen. Vielleicht erst einmal ein bisschen üben und das in sich verwirklichen, bevor man dann größere Geschichten da angeht. Auch vom Buddha ist eine tolle Geschichte überliefert, wo er Devadatta, sein Cousin, der wollte ihm sozusagen den Orden streitig machen. Er wollte den Buddha als Nachfolger beerben und hat dann irgendwann gesagt, du bist jetzt alt und jetzt lass das einmal los, das Ganze. Ich werde es jetzt übernehmen. Und Buddha hat natürlich erkannt, dass Devadatta da nicht mit der rechten Motivation und mit der rechten Qualifikation da unterwegs ist und hat ihm dann gesagt, nee, du wirst es nicht übernehmen. Und Devadatta war so gekränkt, dass er den Buddha umbringen wollte. Er hat einen Teil der Mönchsgemeinde hat er auch auf seine Seite gebracht und hat aber selber dann auch verschiedene Dinge initiiert, um den Buddha eben umzubringen. Eins davon war einen Elefanten, der, ja, da gibt es bei Elefanten gibt es so einen Zustand, wenn die in der Brunft sind oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt, wenn das Testosteron da extrem ausgeschüttet wird. Ich habe da vor kurzem eine Doku gesehen. Also dann sind die ultra gefährlich. Gell? Und wenn so ein wilder Elefant ultra gefährlich ist, dann läuft er eben auch auf alles zu, was sich irgendwie bewegt. Ja, und der lässt so einen wilden Elefanten, lässt auf den Buddha los und der mit vollem Karacho läuft auf den Buddha zu und Ananda, der Aufwärter vom Buddha, schmeißt sich noch in den Weg und will den Elefanten aufhalten und Buddha mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten sorgt dafür, dass der Ananda aus dem Weg kommt, also dass der in Sicherheit ist und lässt den Elefanten auf sich zulaufen und begegnet dem Elefanten, diesem wilden Elefanten, mit seiner tiefen Liebe. Und was passiert? Der Elefant wird langsamer und hört auf zu rennen, bleibt stehen und geht auf die Knie vor dem Buddha und verbeugt sich vor dem Buddha. Das ist natürlich das ist ein Meister. Das ist ein Ideal, das wir sehen können, das wir verstehen können. Wie das Ideal Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind Ideale und es ist schön, dass wir solche Vorbilder und solche Meister auch haben. Und gleichzeitig sind wir Übende, die so einen Weg beschreiten und das müssen wir uns immer wieder auch bewusst machen. Ja. Und wenn die Übung schief geht, wenn wir wieder irgendwie in die Falle tappen, dass wir wieder merken, wir sind jetzt im Wald oder in unserem Zimmer ist ein Moskito gelandet und das stört uns beim Schlafen und irgendwie rutscht dann doch die Hand aus und so weiter, ja, dann eben wieder merken, Mensch, ich habe da eine ablehnende Haltung. Ich versuche da was aus der Welt zu schaffen mit Ärger, wo es vielleicht auch eine andere Möglichkeit gibt. Du hast, Tanja hat vor kurzem auch, wo wir bei uns in dem Wald waren, in dem Wäldchen waren wohl diese Balsampaples und dann waren wir auch in dem Wald und haben da Zeit verbracht und dann sind eben auch die Moskitos gekommen. Es ist so ein bisschen ein mooriges Gebiet und wo natürlich auch viele Moskitos sind und dann eben, er kommt ja leicht sofort, was machen die jetzt, warum stören die da und ja, kommt ja leicht so eine Haltung auf. Und da, du hast dann auch mal so den Mut auch gehabt und mit denen in Kontakt zu gehen, so in einen Austausch zu gehen und einmal, ja, auf die, ja, vielleicht auch auf die Moskitoseele zu hören. Was will man diese Moskitoseele auch nahebringen? Was will man die sagen? Ja. Und es war schon auch eine ganz interessante Botschaft, die du da bekommen hast, dass Moskitos eigentlich auch so ein Sinnbild für Leichtigkeit sind. Für was Schwebendes, für Leichtigkeit. So nehmen wir diesen Aspekt nehmen wir gar nicht wirklich wahr. Und wir haben ja alle auch eine gewisse Sehnsucht nach Leichtigkeit. Das wäre ein schöner Kontakt, eine schöne Vorstellung. Die sind ganz leicht. Die sind, ja. Und dann auch, warum haben wir so viel Angst davor, vor den Moskitos? Ja. Klar gibt es Geschichten, wo Malaria übertragen wird, aber letztendlich bei uns wird keine Malaria übertragen und wir begegnen denen mit einer tief sitzenden Angst oder Ablehnung. Das ist natürlich für die Moskitos auch, ja, wenn ihr uns so begegnet, ja, dann werden wir euch auch so begegnen. Wie sie im Wald hinein halt, so schallt es zurück. Ja. Und da einmal auszuprobieren, die Moskitos vielleicht auch einmal saugen zu lassen. Interessante Übung, die man machen kann. Und wenn man da eben nicht eingreift, ist interessant, dann saugen die schon auch. Und es juckt auch in gewissem Maß, aber dieses starke Jucken, das kommt oft davon, dass sie eben verscheucht werden und dass sie da nochmal so eine Substanz ausschütten, damit sie da eben noch dabei bleiben können, dass sie da nicht entfernt werden. Und diese Substanz, das ist eigentlich das, was so unangenehm ist, dass den Juckreiz auch so erzeugt. Also es ist so eine kleine Übung, die man auch einmal machen kann und wo man auch einmal schauen kann, kann ich da einen neuen Kontakt auch mit diesen kleinen Tieren auch aufnehmen. Klar, ich denke, bei großen Tieren ist es, bei Menschen ist es selbstverständlich, nicht zu töten und zu verletzen. Bei kleinen Tieren wird es, je kleiner die, bei großen Tieren ist vielleicht auch noch klar, wobei auch da natürlich die Frage ist, ist das nur das direkte Töten gemeint oder ist es das indirekte auch gemeint? Das ist ja die Frage auch beim vegetarischen Ernähren. Ja. Und dann natürlich auch immer wieder die Frage, wie klein darf ein Tier sein, sodass ich die Legitimation habe, dass ich die irgendwie aus der Welt schaffe. Ja. Auch sehr interessant. Das ist ein Übungsweg, den wir da beschreiten können. Und da muss man eben für sich selber auch schauen, wie möchte ich diesen Weg beschreiten. Und da ist jeder individuell natürlich auch für seinen und ihren Weg verantwortlich. Ja. Tolles Forschungsgebiet natürlich. Ja. Wenn ich über diese Übungsregeln spreche, spreche ich gern auch über verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt besteht tatsächlich darin, etwas Unheilsames zu vermeiden. Und indem ich das Unheilsame vermeide, indem ich keine Lebewesen töte und verletze, mache ich gutes Karma. Also sich das auch bewusst machen. Schon allein, indem ich das vermeide, mache ich gutes Karma. Und sich an dem guten Karma auch erfreuen. Ja. Manchmal wird gesagt, ja, wenn ich zu Hause bin, dann kann ich den spirituellen Weg nicht mehr so intensiv beschreiten. Wir können zu Hause den spirituellen Weg genauso intensiv beschreiten. Wir können ja die 5 Übungsempfehlungen oder die 5 großen Gaben praktizieren. Ja. Natürlich können wir das zu Hause auch üben, möglichst keine Lebewesen zu töten und zu verletzen. In Gedanken, Worten und Handlungen. Anfangen tut es natürlich mit Handlungen, dann vielleicht auch mit Worten, verschwind, du blödes Moskito oder was auch immer. Und dann vielleicht auch noch schauen, wie ist unsere Handlung auch in Bezug auf andere Lebewesen. Und da ist natürlich schon auch, wenn wir zwar handlungsmäßig das einhalten, diese Übungsempfehlung, aber unsere Gedanken nach wie vor sehr, sehr hasserfüllt sind, dann wird unser Geschenk, unsere Gabe an die Welt, dann wird natürlich auch eine entsprechende Rückkopplung haben. Dann wird vielleicht nicht das Allerschlimmste auf uns zukommen, aber es wird auch keine furchtfreie, widerstandsfreie, bedrückungsfreie Atmosphäre um uns herum entstehen. Also drum auch immer wieder genau hinschauen. Wie bin ich unterwegs? Und da in dem Zusammenhang auch nochmal, was ist das Gegenteil von keine Lebewesen zu töten und zu verletzen? Ist natürlich die Liebe und das Mitgefühl für die Wesen zu entfalten. Ja, und da vielleicht noch ein, das ist klar, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und da noch mal einen Schritt weiter zu gehen und sich immer wieder bewusst zu machen, alles fängt bei uns selber an. Ja, alles fängt bei uns selber an. Und dann noch mal zu schauen, wie ist der Umgang mit uns selbst? Ja. Sind wir da tatsächlich auch gewaltfrei uns selbst gegenüber, mit unseren Handlungen, mit unseren Worten, mit unseren Gedanken? Muss jeder für sich selber untersuchen. Da gibt es kein Du machst da was falsch, sondern wir sind Übende, wir machen alle unsere Erfahrungen und aus den Erfahrungen, da lernen wir und da gibt es kein Verurteilen oder Beurteilen, sondern wir können Erfahrungen machen und ja, hoffentlich aus den Erfahrungen dann unsere Schlüsse ziehen und daraus was lernen. Das ist das, was stattfindet. Und trotzdem möchte ich da nochmal vielleicht ein bisschen darauf eingehen, gerade auf den Aspekt, wie wir uns selber auch gedanklich oft begegnen, da wo auch oft wir nicht nur der Umwelt sehr, sehr kritisch begegnen, wir haben ja alle den Kritiker und den Richter auch in uns, sondern uns selber auch oft so kritisch auch begegnen. Ja, jetzt hast du es wieder versemmelt oder jetzt hast du es wieder falsch gemacht, stell dich nicht so an oder jetzt, du bist doch schon so lange jetzt auf dem Weg und immer noch bist du wie ein Anfänger unterwegs und immer noch und so, also wo wir uns selber auch immer wieder kritisieren und runtermachen. Und da auch wieder merken, Mensch, da tun wir weder uns selber einen Gefallen noch unserer Mitwelt einen Gefallen, wenn wir uns da immer so begegnen. Ja. Wir sind alle einzigartige Wesen. Ja. Mit einem einzigartigen Potenzial, das wir hier auf die Erde mitgebracht haben. Und das war das Schöne auch bei dieser Ausbildung, wo ich ja jetzt schon ein paar Mal davon erzählt habe, von dieser Initiation und zum Regenbogenkrieger initiiert zu werden, was wirklich auch sehr, sehr tief gegangen ist bei dieser Ausbildung. Und dann wurde eben erwähnt, dass der Regenbogen, der neue Regenbogen aus 8 Farben besteht. Und da ist es ganz wichtig, wenn man über diesen neuen Regenbogen spricht, dass man darauf hinweist, dass jede einzelne Farbe wichtig ist. Und wenn eine Farbe fehlt, ist der Regenbogen nicht mehr vollständig. Und genauso ist es in Bezug auf uns. Wenn einer von uns fehlen würde, ist es nicht mehr vollständig, die Menschheit. Und sich das einmal bewusst machen, was wir da für eine wichtige Funktion noch haben, was wir da für einen wichtigen Beitrag leisten können zu dem großen Ganzen. Und den können nur wir leisten. Wenn wir den nicht leisten, unseren Beitrag, na fehlt was. Und sich das einmal bewusst machen. Ich denke, das ist so ein ganz schöner Gedanke, den wir da uns selber auch einmal nahe bringen können, sodass der Selbstwert, unsere Wertigkeit, uns die Wertschätzung für unser Potenzial, das da auch einmal wieder ein bisschen erhöht wird oder überhaupt zugänglich gemacht wird. Das, was ich in die Welt zu bringen, kann nur ich reinbringen. Und wenn ich nicht da wäre, dann würde eine Farbe des Regenbogens fehlen. Der 8-fache Regenbogen, der neue Regenbogen. Interessant, ja. Was ist die 8. Farbe? Und es sind jetzt ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, die sehr, sehr neu sind. Und ich weiß nicht, ob diese Gedanken schon mal jemand hatte. Und ja, diese 8 Farben, da ist ein zusätzliches Grün dazugekommen bei diesem neuen Regenbogen. Und das Grün, wissen wir alle, ist die Farbe von unserem Herzen. Auch wenn wir das nochmal in Verbindung mit unserem Chakrasystem bringen, wo ja jedes Chakra auch eine eigene Farbe hat. Ja, und das Herzchakra ist normalerweise so ein Lindgrün, ein Lindgrün. Und jetzt ist noch so ein Dunkelgrün dazugekommen. Ja, und ich habe vor kurzem ja diesen Kurs mitgemacht in der Geomantie. Und wie es der Zufall will, spricht der Marco Podkacznik, der auch ein sehr visionärer Mann ist und ein sehr medial begabter Mann auch ist, dass er vor noch nicht allzu langer Zeit, 2, 3, 4 Jahren, hat eine tiefe Botschaft bekommen, dass wir neben unserem physischen Herz und neben unserem spirituellen Herz auch noch das Elementarherz haben, das auf der rechten Seite schlägt, das Elementarherz. Ja. Und dass wir ja meisten von uns vergessen haben oder das nicht mehr zugänglich ist, dass sich dadurch ausdrückt, dass wir ja auch keinen wirklichen tiefen Zugang mehr zur Elementarwelt haben. Ja, und dann ist mir auch das Bild gekommen, dass ja Jesus ja auch am Kreuz nochmal die Lanze in die rechte Seite gestoßen wurde. Also so irgendwie auch das Elementarherz vielleicht, ich weiß nicht, es sind so Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, vielleicht das Elementarherz auch abgetötet wurde. Und wenn man so das Christentum, auch die Entwicklung des Christentums auch verfolgt, wurden ja auch sehr, sehr viele sogenannte heidnische Orte, Kraftorte, die oft auch mit Bäumen zu tun hatte. Haine und Kraftorte wurden ja auch vernichtet. Hat sich nicht ganz vernichten lassen, ist doch im Volksglauben hat es irgendwie überdauert. Und gerade in der Marienkraft wurde dann ja die Marien, Säule oder die Bäume, wo mit Maria in Verbindung gebracht wird, oft auch Linden, wurde dann doch irgendwie auch wieder erlaubt. Aber im Großen und Ganzen diese alten Kultplätze, unsere indigene Geschichte, unsere indigene, ja, tiefe Geschichte, die wir ja auch alle in uns tragen, von unseren Ahnen, von unserer europäischen Kultur auch, ja, die ist schon sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und ja, vielleicht auch da diese Symbolik auch ganz bezeichnend. Ja. Ich denke, Jesus hatte natürlich Zugang zu dieser Elementarwelt, genauso wie Buddha Zugang zu dieser Elementarwelt hatte. Ja, und das sind so ein paar Gedanken, die mir gekommen sind. Ja. Und dann ist eben dieser neue Regenbogen ist eben diese Farbe. Und das macht so viel Sinn, diese Elementarwelt, wo so wichtig ist, dass wir mit der wieder verbunden werden, dass wir uns die wieder zugänglich machen und dass wir im letztendlich einen neuen Zugang zu Mutter Erde bekommen und zu der Schöpfung bekommen. Was momentan ja das Allerdringendste ist, was wir brauchen, einen neuen Zugang zur Schöpfung und zur Mutter Erde. Ich habe dann weiter so ein bisschen rumgesponnen, wenn man mal so einen Gedanken hat, der acht Farben des Regenbogens. Ist ja nicht so weit weg, der Gedanke. Könnte es sein, dass das auch mit dem achtfachen Pfad zu tun hat? Das ist ja so irgendwie okay. Mit den Farben zu tun hat, aus denen unser Chakrensystem besteht. Und da ist dann irgendwie, ich teile das jetzt ganz einfach mit euch. Und ihr könnt dann selber das glauben oder nicht glauben oder euch davon berühren lassen oder nicht. Die erste Stufe auf dem achtfachen Pfad ist ja rechte Erkenntnis. Das ist, denke ich, das Scheitelchakra. Kann man dem, denke ich, gut zuordnen. Wo man mit der kosmischen Kraft, mit dem kosmischen Bewusstsein verbunden sind, dieses tiefe rechte Erkennen. Die Farbe ist lila. Dann das zweite Chakra ist das Stirnchakra. Die Farbe ist blau. Unsere Visionen, unsere Ausrichtung, unsere Gedanken, haben wir auch besprochen. Aus der rechten Grundhaltung, aus dem rechten Verstehen der vier edlen Wahrheiten entsteht unsere rechte Gesinnung, unsere rechte Ausrichtung. Aus der rechten Ausrichtung entsteht die rechte Kommunikation, Halschakra, hellblau. Aus der rechten Kommunikation entsteht das rechte Handeln, aus dem Herzen handeln, eigentlich auch klar, aus dem Herzen handeln. Vielleicht noch dieses Elementar, Herz, die rechte Lebensgestaltung, die rechte Lebensführung, die rechte Lebensaufgabe. Rechte Lebensgestaltung. Dann geht es weiter mit dem rechten Bemühen, mit Solar Plexus, wo ja das Machtzentrum ist, wo das Machen ist, wo unser Tun auch hier einen Ort hat, das Solar Plexus, die Sonne, wo wir scheinen können auch im Idealfall. Dann das zweite Chakra, manchmal wird es auch das Sexualchakra genannt, das zweite Chakra, wo unsere Mitte auch ist, das Hara, wo wir in unserer Mitte sind. Zentrale Lehranweisung vom Buddha, rechte Achtsamkeit, die uns in unsere Mitte führt. Ja, im Hara, natürlich, wo sonst? Ja. Und dann das Wurzelchakra, rechte Sammlung, wo natürlich all die Energie gesammelt ist, wo die, wissen wir aus der Yoga-Tradition, die Kundalini-Kraft, die weibliche Kraft, gespeichert ist und ihren Sitz hat. Ja. Und durch das rechte Üben, durch das rechte Beschreiten des Weges natürlich auch belebt werden kann und letztendlich aufsteigen kann. Ja. Kundalini-Kraft. Ja, es sind so Gedanken, die mir heute gekommen sind in der Meditation, wo mir eigentlich versucht, in die Ruhe zu kommen, aber dann halt doch, wenn man einen Vortrag hält, dann doch noch so immer wieder so ein paar Gedanken kommen. Und also ganz abwegig finde ich es nicht, diese Gedanken. Und dann ist man natürlich auch gekommen, unser Nummernschild, wo wir an unserem Auto haben, da haben wir das Kennzeichen Oase, OA, noch das alte Kennzeichen von Oberallgäu. Und dann natürlich, was macht man mit OA? SE, ist klar. Oase, das ist unsere Oase, unser VW-Bus. Und dann haben wir die Nummer, das, irgendwie haben wir geschaut, was für eine Nummer soll es denn sein. Und dann ist die Nummer geworden 8448. Achtfache Pfad, vier edlen Wahrheiten, vier Elemente oder die vier Himmelsrichtungen und die acht Farben des Regenbogens. Also so kann ich mir jetzt die Autonummer ganz gut merken. Auf alle Fälle eine total schöne Symbolik, wo eben das zusammenkommt, der achtfache Pfad und die acht Farben des Regenbogens. Also wo mich zumindest berührt und wo ich das Gefühl habe, da kommt was zusammen. Und klar kann man sagen, das ist jetzt alles Zufall. Und das kann doch jetzt nicht auch noch sein. Ja, und jetzt bringst du auch noch einen Jesus mit rein und ja, und den Marco Pokacznik mit seinem Elementarherz und jetzt die achte Farbe vom Regenbogen. Ja, ist das alles, kann das alles noch Zufall sein oder ist das schon ein bisschen auffällig? Egal. Macht euch selber ein Bild und wie gesagt, ich habe das jetzt das erste Mal mit jemandem geteilt. Also das weiß nicht, ob ich es nochmal irgendwann teilen werde. Vielleicht kommen auch irgendwelche Antworten, auch Feedbacks auf mich zu. Jetzt bist du ein bisschen so vom Weg abgekommen. Aber irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, achtfacher Pfad, okay, fangen wir mal an, rechte Erkenntnis. Ja, ist das klar, rechte Erkenntnis. Ja. Rechte Ausrichtung, rechte Vision, rechte Gesinnung, ja klar, da. Rechte Kommunikation ist auch offensichtlich. Rechtes Handeln, ja, toll. Rechte Lebensführung, ja klar. Ja, das Machen, Anstrengung, das Bemühen, ja klar. Ja, Hara, Achtsamkeit, das zentrale Element in der Lehre, ja klar. Und die Energie, die unten gesammelt ist, wenn sie noch nicht aufgestehen ist, klar. Okay, wir machen eine kleine Toilettenpause, 5 Minuten.